HR Info. Das Interview.
Mein Name ist Andreas Reuter. Der letzte Sommer, das ist das Motto für unsere Interviews aus dem Hauptstadtstudio in Berlin in diesen Wochen. Es ist der letzte Sommer für viele Politiker, jedenfalls in ihrem Beruf als Bundestagsabgeordnete. Auch der Frankfurter Tom Königs von den Grünen tritt zur nächsten Wahl nicht mehr an. Tom Königs war Umweltdezernent und Kämmerer in Frankfurt. Er war Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung. Er war für die Vereinten Nationen im Kosovo, in Guatemala und in Afghanistan. Und erst danach saß er für 8 Jahre im Bundestag. Jetzt ist Tom Königs 73 und im September hört er auf. Was er uns vorher noch zu sagen hat, das hören Sie jetzt in HR Info, das Interview. Hallo Herr Königs, herzlich willkommen.
Hallo.
Die Legislaturperiode ist so gut wie gelaufen. 2 Sitzungstage gibt es noch. Anfang September haben Sie Ihr Büro schon ausgeräumt?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Das brauche ich noch bis zum Wahltag.
Gibt es denn irgendwas, was Sie mitnehmen als Souvenir?
Es gibt ja nichts vom Bundestag, was man als Souvenir mitnehmen kann. Nur die Sachen, die mir gehören, nehme ich natürlich mit. Und das sind Bilder, die man so eingebracht hat. Und die Fraktion hat mir mal ein Bild geschenkt, wo sie alle ganz laut lachen. Und das ist auch eine schöne Erinnerung.
Bei Ihrer letzten Rede im Parlament haben Sie nicht viel Wind gemacht um Ihren Abschied. Hören wir uns mal diesen kurzen Ausschnitt an.
Wir kommen an Krisen im Sudan oder in Venezuela, wo ganz, ganz reiche Länder in humanitäre Kriegen
Herr Kollege Königs, Sie denken an die Redezeit.
Ich denke an die Redezeit. Ich kann Ihnen sogar zusichern, dass wenn ich dieses noch beende, ich dann hier nicht weiter mehr reden werde.
Also 3-4 Sätze hat Vizepräsident Johannes Singhammer Sie dann noch reden lassen. Und dann kam dieses Schlusswort.
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Guten Abend.
Also Herr Königs, besonders wehmütig hat das nicht geklungen. Waren Sie vielleicht sogar ein bisschen erleichtert, dass das jetzt vorbei ist?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wenn etwa 250 Bundestagsabgeordnete ihre letzte Rede gehalten haben und alle dasselbe gesagt haben, muss man ja nicht auch noch mal dasselbe sagen. Und das ist ja zwar ein Abschnitt, aber für den Bundestag ist es eigentlich kein Abschnitt. Der Bundestag geht weiter. Und für mich persönlich, ich habe so oft im Leben den Beruf gewechselt oder die Tätigkeit, dass das auch nicht sowas ist, was nur das ganze Leben umkrempelt.
In diesem letzten Antrag von Ihnen ging es darum, ein Institut für humanitäre Angelegenheiten zu schaffen. Die Debatte war kurz und das war das Ende. Wir hören nochmal den Bundestagsvizepräsidenten Johannes Singhammer.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Ein Institut für humanitäre Angelegenheiten schaffen. Wer stimmt für diesen Antrag der Fraktion der Grünen? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen gibt es keine. Der Antrag ist damit abgelehnt mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke.
Tja, so war das die letzten 8 Jahre. Das Ergebnis wird Sie in diesem Falle auch nicht besonders überrascht haben. Ist da jetzt vielleicht auch so ein bisschen Bitterkeit dabei beim Abschied?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ja so, dass die Oppositionsanträge in aller Regel abgelehnt werden. Die Oppositionsanträge setzen aber Realitäten, bilden Programme ab oder schlagen auch ganz konkrete Dinge für die nächste Wahlperiode vor. Und das ist in diesem Fall ja so. Wir schlagen eine neue Institution vor, die humanitäre Hilfe verbessern wird, die humanitäre Hilfe auch auf rationalere Grundlagen stellen soll. Und da ist unser Vorschlag eben ein Institut. Und sollten wir regieren oder sollten wir aus der Opposition her in der nächsten Wahlperiode eine Mehrheit bekommen, dann würden wir so ein Institut, ähnlich wie das Deutsche Institut für Menschenrechte, schaffen können. Die Grundlagen sind gelegt. Das ist die Aufgabe der Opposition in der Wahlperiode der Opposition, Grundlagen zu legen für etwas Neues, etwas anderes, eine Verbesserung.
Sie haben schon gesagt, Sie haben in Ihrem Leben auch schon ein bisschen was anderes gemacht, als Bundestagsabgeordneter zu sein. Sie haben sogar erst mit 65 Jahren das erste Mal kandidiert, beziehungsweise sind das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Da gehen andere Leute in Rente. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, ich habe, seit ich 20 bin, Politik gemacht und habe das immer sehr gerne gemacht, in ganz verschiedenen Funktionen. Ich war auch schon mal im Stadtparlament, also durchaus eine parlamentarische Tätigkeit. Und habe sehr oft gewechselt, weil ich immer nach einer bestimmten Zeit geglaubt habe, dass vielleicht auch andere das machen können oder andere neue Impulse setzen oder ich woanders neue Impulse setzen oder dass man alles beigetragen hat, was man nun selbst beitragen konnte. Und in diesem Fall ist es so, dass ich, ja, da wo andere schon in Pension sind, noch mal 8 Jahre im Parlament war. Ich habe das sehr intensiv gemacht. Ich glaube, eine flexible Altersgrenze ist für die, die das können und wollen, sinnvoll.
Hat sich das gelohnt, diese 8 Jahre? Was ist Ihre persönliche Bilanz?
Also man kann als Mitglied des Bundestages und schon mal gar nicht als Oppositionsmitglied nicht einzelne Leistungen einzelnen zurechnen. Wenn ich mir aber die letzten beiden Wahlperioden ansehe und mir ansehe, dass dieser Bundestag doch sehr gut funktioniert hat und die Demokratie auch weitergebracht hat, wir auch aus der Opposition einige Sachen erreicht haben, natürlich nie einzelne, sondern immer zusammen, zum Beispiel den Atomausstieg, zum Beispiel die Sicherung des Umgangs mit dem Atommüll, wenigstens auf der finanziellen Seite. Oder auch eine Gleichstellung der unterschiedlichen geschlechtlichen Orientierungen. Das sind wichtige Sachen, die kann man aber nicht Einzelnen zurechnen, sondern das ist dann die ganze Fraktion. Und wir sind, glaube ich, gut vorbereitet für eine Regierung.
HR Info, das Interview mit Tom Königs, Bundestagsabgeordneter von den Grünen, aber nicht mehr lange, denn im September ist für Sie Schluss mit Bundestag. Mich würde mal interessieren, wie das Leben als Abgeordneter so war. Ich habe ein paar Fragen und ich würde Sie bitten, mal ganz kurz und knapp darauf nur zu antworten, aber natürlich immer nur die reine Wahrheit.
Na, wenn das geht, kurz und knapp. Viele schwierige Fragen lassen sich nicht mit Ja und Nein beantworten.
Das ist jetzt ganz einfach. Sind Sie in den 8 Jahren mal eingeschlafen im Parlament?
Im Parlament nie, nee.
Nein, wirklich nee. Nicht? Ehrlich nee. Nicht? Und haben Sie mal eine Rede gehalten und waren betrunken?
Auch nicht.
Bekifft?
Ich trinke nicht. Nee, kiffen tue ich auch nicht mehr.
Wie war es mit den verbalen Entgleisungen? Haben Sie viel Ordnungsrufe bekommen?
Ich habe keinen Ordnungsruf bekommen, habe das auch nicht versucht.
Keinen einzigen?
Ich glaube nicht, nein.
Kennen Sie eigentlich alle 600 Abgeordnetenkollegen? Wissen Sie immer, wer da aus der Partei ist?
Nein, kein Gedanke. Insbesondere, wenn man älter wird, lässt das Namensgedächtnis nach. Und dann kennt man sie schon mal gar nicht alle. Man kennt immer nur die, mit denen man intensiv zusammengearbeitet hat, sei es im Ausschuss oder sei es bei speziellen Projekten oder auch auf Ausschussreisen. Die anderen weiß man ja, da weiß man die Gesichter, der gehört dahin. Und bei der namentlichen Abstimmung wirft er eben die rote Karte ein.
Und haben Sie eigentlich mal gegen Ihre Überzeugung abgestimmt, weil das halt der Fraktionszwang so vorgeschrieben hat, weil der Antrag von der falschen Fraktion kam?
Der Präsident hat nochmal sehr gut anlässlich einer Diskussion darüber bei dem Thema Ehe für alle über die Gewissensentscheidungen geredet. Das sind alles Gewissensentscheidungen. Man kann aber nicht alles zu einer hochstilisieren, zu einer ganz, ganz, ganz wichtigen Sache. Man hat auch nicht von allem wirklich die Ahnung. Und deshalb spitzen sich manche Entscheidungen dann ganz besonders zu. Aber der Fraktionszwang bei den Grünen ist ja sozusagen nicht vorhanden, weil wir zwar wissen, dass wir stärker sind, wenn wir gemeinsam abstimmen, wir zwingen aber keinen abzustimmen. Ich glaube, Ströbele hat gegen die meisten Blauhelmeinsätze gestimmt, obwohl die meisten die Fraktion zugestimmt hat. Also da gibt es vieles, wo man anders stimmt. Gerade jetzt in einer der letzten Abstimmungen. Die militärische Mission im Mittelmeer, die wir unterstützen, wir, die Bundesrepublik Deutschland, ist zur Abstimmung gestellt worden. Ich finde die Mission sinnlos und militärisch überflüssig. Die haben aber, weil sie da rumgeschippert haben, 36.000 Menschen gerettet. Deshalb kann ich nicht dafür stimmen, dass die dann aufhören. So, das ist eine Gewissensentscheidung und da habe ich mich dann enthalten. Meine ganze Fraktion hat dagegen gestimmt. Da hat mir auch keiner irgendwie böse Blicke zugeworfen oder gesagt, du darfst nicht. Überhaupt war meine Erfahrung von Anfang an, dass der einzelne Abgeordnete sehr viele Freiheiten hat, auch durch die Geschäftsordnung und dann auch durch den Präsidenten geschützt wird, dass er sogar reden kann, wenn er gegen die Fraktion redet und dass es auf den Einzelnen ankommt. Das heißt nicht, dass man sich um alles kümmern kann, aber um das, was man sich kümmert, auch wenn es nicht direkt im Zuständigkeitsbereich liegt, da kann man dann sich wenigstens artikulieren. Deshalb heißt das Parlament und ist sehr vielfältig und ist damit auch sehr lebendig.
Was Sie da beschreiben, ist bei den Grünen so, bei den anderen Fraktionen ist das überhaupt nicht der Normalfall, wenn dann über die Ehe für alle am Ende nochmal abgestimmt wird und die Kanzlerin sozusagen erlaubt, nach dem Gewissen abzustimmen. Ist das eine große Ausnahmesache? Was sagt das über das Parlament?
Das würde ich nicht sagen. Jede Fraktion weiß doch, dass sie nur stark ist, wenn sie vereint gemeinsam eine Position hat. Und nur so kann man Mehrheiten bilden. Deshalb muss es auch eine starke Tendenz zum Zusammenrücken geben, sonst lässt sich ja überhaupt nichts mehr beschließen. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, dass einige aus einer bestimmten Betroffenheit anders abstimmen. Oder es gibt Fälle, wo man das eigentlich nicht einer Fraktion zuordnen kann. Ja, die CSU ist katholischer als die SPD in Brandenburg. Aber trotzdem gibt es auch in der CSU Leute, die für gleichgeschlechtliche Ehe zu haben sind. Es haben ja einige aus der CSU da mitgestimmt. Andere sehen das anders. Dass nun die Kanzlerin das zur Gewissensfrage erklärt hat und es als so etwas vorher nicht gewesen sein sollte, das ist insofern neu. Sie hat eine politische Richtung gegeben und hat sozusagen gesagt, das ist kein Koalitionsbruch, sondern das ist eine offene Angelegenheit, die jeder Einzelne ausmachen sollte. Und das ist nicht sozusagen Kernprogrammatik der CDU. Da hat sie sozusagen das CDU-Programm geändert, sonst eigentlich nichts.
Trotzdem hat man das Gefühl, dass die Abstimmungen im Bundestag schrecklich vorhersehbar sind, eigentlich langweilig. Man weiß, die Regierung wird die Mehrheit haben, die Opposition wird immer überstimmt. Im Europaparlament zum Beispiel ist das ganz anders. Wäre etwas mehr Unvorhersehbarkeit nötig, um auch das Interesse und die Anteilnahme am Bundestag wieder zu steigern?
Eine der Stärken der deutschen Politik ist gerade die Vorhersehbarkeit. Deshalb will ich nicht eigentlich für Unvorhersehbarkeit plädieren. Wo ich mich aber drüber beklage, ist, dass in manchen Fällen gemeinsame Anträge oder einstimmige Abstimmungen, die eine ungeheure Stärke hätten, nicht gefasst werden, weil es irgendwelche Unvereinbarkeitsbeschlüsse zum Beispiel von der CDU mit der Linken gibt. Wir haben zum Beispiel in einem Bereich, wo ich arbeite, Friedensprozess in Kolumbien, da haben wir einen einstimmigen Antrag des Bundestages, diesen Prozess zu unterstützen. Der ist nur deshalb einstimmig geworden, weil drei Fraktionen, nämlich CDU, SPD und Grüne, ihn eingebracht haben und die Linke dann zugestimmt hat. Der Versuch, nun alle vier auf den Antrag zu bringen, der ist an so jemand wie Frau Steinbach gescheitert und auch der CDU, die sagen, mit denen machen wir keinen einzigen Antrag, auch wenn der Antrag ist 2+2=4.
Kommen wir noch mal zu der Frage zurück, dass Sie die Abgeordnetenkollegen, viele von denen gar nicht kennen. Über 600 Mitglieder hat der
632.
Bundestag. Und im nächsten Jahr nach der Wahl könnten es sogar 700, 750 werden mit all den erwarteten Überhangs- und Ausgleichsmandaten. Ist der Bundestag zu groß?
Nein, man muss sich ja nicht unbedingt alle kennen. Man muss sich schon mal gar nicht lieben, sondern man muss nur miteinander arbeiten können in unterschiedlichen Gruppen. Und die Leute in den Ausschüssen und die Leute zu den einzelnen Themen kennen sich natürlich, gerade weil man auch im Bundestag miteinander redet. Das ist ja ein Parlament, wo man miteinander redet. Und das ist ungeheuer wichtig. Aber ich höre doch durchaus auch jemandem zu, den ich nun nicht persönlich kenne. Und es zwingt sich auch nicht auf, dass man nun mit jedem ständig Kaffee oder Bier trinken geht.
Ich versuche es nochmal andersrum. Als Stimmvieh beim Hammelsprung haben Sie sich nicht gefühlt in den 8 Jahren?
Nein, als Stimmvieh habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Wir haben natürlich in der Fraktion, das ist eine relativ kleine Fraktion, haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns zu artikulieren, auch zu reden, über alles auch in der Fraktion zu reden. Und die Gewichte, wer hat was zu sagen, wer hat nichts zu sagen oder weniger, die sind natürlich durch solche Diskussionen gesetzt. Dann auch, wer darf reden, das entscheidet sich, wer eine Position formulieren kann in der Fraktions- oder im Arbeitskreissitzung, die für die Fraktion wichtig ist, die die Fraktion dann voranbringt. Und da entwickeln sich die unterschiedlichen Bedeutungen, Themen, Ergebnisse oder eben Vorbereitungen für nächste Regierungen.
HR Info, das Interview heute mit Tom Königs, Ex-Kämmerer aus Frankfurt, Ex-UNO-Beauftragter in vielen Ländern und auch bald Ex-Bundestagsabgeordneter. Herr Königs, das ist der Moment, wo ich hier mal hinter mich greife und unsere berühmte HR Info-Interview-Box Ihnen rübergebe, so eine weiße Plastik Box. Da sind ein paar Sachen drin, die tun wir da immer rein für unseren Gast, die vielleicht was mit seiner Arbeit oder seinem Leben zu tun haben. In diesem Fall ist es der Versuch, ein bisschen was über Ihre Zukunft zu erfahren. Ich habe da so ein paar Anregungen reingepackt. Nehmen Sie doch mal raus. Da habe ich eine blaue Kappe.
Das ist eine Kappe. Da fällt mir
soll ein Blauhelm sein.
Also das ist ein Blauhelm. Ich dachte, es gab mal eine Reklame, wir haben die besten Kappen, SPD. Und dann auch, wir haben die besten Flaschen, haben
ich aber keine dabei. Ich habe gemeint als Blauhelm, mit verbunden mit der Frage, jetzt haben Sie ja wieder Zeit, es gibt Krisen überall. Wer würde Sie das reizen, nochmal rauszugehen und irgendwo einen Auftrag der UNO zu übernehmen?
Als ich von Afghanistan zurückkam, war ich 64. Und da habe ich gesehen, dass ich mir nochmal eine Exekutive nicht zutraue. Und dabei bleibe ich auch. Die Exekutive fordert ganz anders als das Parlament. Da kann man sich das auch nicht einteilen. Da kommen die Krisen oder Katastrophen auf einen zu. Und da hatte ich gedacht, da bin ich einfach zu alt. Und deshalb habe ich mir da gesagt, nein, in einer Exekutive werde ich nicht mitmachen. Ich werde auch nicht als Nächste in der nächsten Wahlperiode für Bundeskanzler kandidieren.
Sie haben mir erzählt, Sie sind gerade aus Kolumbien zurückgekommen. Da waren Sie zuletzt auch nochmal Beauftragter für den Friedensprozess, allerdings nicht für die UNO, sondern für den vorigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier.
Ja, für das Außenministerium, auch für diesen.
Die UNO hat jetzt gerade wieder eine neue Friedensmission für Kolumbien aufgesetzt. Wäre das was für Sie?
Das ist, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen. Da sind auch viele frühere Mitarbeiter von mir. Und ich nutze natürlich die Kontakte, die ich habe, um mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Da hat man Vertrauen, da weiß man, wer was kann. Aber nochmal in eine Exekutive und dann noch in die eine Leitung einer Mission zu gehen, das kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage.
Mhm. Gucken wir nochmal in die Box.
Übrigens auch nicht nochmal als Stadtkämmerer zu kandidieren.
Da habe ich Ihnen ein kleines Taschenbüchlein reingelegt von Gabriel García Márquez, der Nobelpreisträger, auch wieder aus Kolumbien. Ich habe gelesen, als junger Mann haben Sie ihn übersetzt. Wäre das jetzt eine Perspektive für den Ruhestand?
Ich habe kleinere Werke von García Márquez übersetzt und habe das auch sehr gerne gemacht. Und es sind ja manche seiner Werke neu übersetzt worden. Ich würde mich natürlich schon drum reißen, zum Beispiel das Buch Der Herbst des Patriarchen, das nochmal neu zu übersetzen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das zumuten will, denn das ist eine sehr einsame Arbeit, das Übersetzen. Da sitzen dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre alleine dran und wühlen. Und wenn man älter wird, sucht man eher die Gesellschaft oder ich suche die. Und da weiß ich nicht, ob ich mir das zumuten würde. Der Roman Der Herbst des Patriarchen, der zweitbeste von García Márquez, würde das sicher verdienen.
Was ist der erstbeste?
Das ist die Chronik eines angekündigten Todes. Das habe ich in der Tat mal übersetzt. Das halte ich für sein bestes Werk. Obwohl 100 Jahre Einsamkeit, für das er den Nobelpreis bekommen hat, natürlich auch ein tolles literarisches Werk ist, das in Kolumbien jeden Tag präsent ist. Es haben mal Leute gesagt, Kolumbien hat zweimal den Nobelpreis gekriegt. Einmal weil García Márquez, weil er Macondo geschaffen hat, und einmal Juan Manuel Santos, weil er Macondo regiert. Also das ist immer präsent. García Márquez ist in Kolumbien präsent.
So, da ist jetzt noch eine Kleinigkeit drin. Bitte etwas mit Humor nehmen. Diese Figur habe ich aus der Spielzeugkiste von meinen Töchtern rausgeplündert. Ein kleines Playmobil-Männchen im grünen Gewand mit Fernrohr und Flinte. Ein Jäger, wie man sieht. Ich habe gelesen, Sie gehen gerne auf die Jagd. Stimmt das?
Ich bin bis zu meinem 20. Lebensjahr sehr gerne auf die Jagd gegangen. Dann hat mir die Gesellschaft dort nicht mehr gefallen. Und ich habe gesehen, dass ich doch zu oft mit Leuten zusammen bin, mit denen ich eigentlich nicht mehr zusammen sein möchte, und bin seitdem nicht mehr auf der Jagd gewesen. Das Interesse für die Natur, das die Jäger ja haben, und auch die Kenntnisse, die freuen mich nach wie vor. Und ich bin nach wie vor auch Naturphilosophie und Tierschutz und sowas sehr nahe.
Also eher der pazifistische und vegane Ansatz, die Tiere nicht mehr abschießen.
Nein, nicht vegan, das gar nicht. Und ich weiß auch, dass die Jagd eine wichtige Funktion hat, auch eine naturschutzrechtliche, auch eine Waldschutzfunktion. Ich finde das auch nach wie vor sehr begeisternd. Aber ich empfinde eigentlich keinen großen Genuss, irgendeinen Elefanten abzuknipsen, wie das der spanische König tat.
So, die Bundestagswahl ist in 9 Wochen. Sie hören ja auf, aber Wahlkampf, machen Sie das nochmal? Hängen Sie sich nochmal rein für Ihren Nachfolger?
Das ist immer ein bisschen ambivalent. Einerseits stiehlt man dem Nachfolger natürlich die Show. Und ich will ja ganz bewusst, dass neue Leute reinkommen. Andererseits wird man aber gefragt und sag mal, oder Nachfolgerin, in meinem Fall, kannst du nicht doch eine Veranstaltung machen? Das mache ich natürlich. Und ich mache auch im Wahlkampf Veranstaltungen, gerade auch im Raum Gießen, wo ich ja meinen Wahlkreis habe und werde das auch weitermachen. Ich bleibe auch weiter bei den Grünen und mache weiter Politik. Es ist ja nicht so, dass man aus der Welt ist, wenn man keine berufliche Politik mehr macht.
Sie waren einer der Grünen aus der ersten Stunde, zusammen mit Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Die beiden haben schon früher aufgehört. Wie finden Sie Ihre Grünen heute, so aus der Rückschau betrachtet, ein bisschen behäbig und angepasst vielleicht?
Die Grünen haben sich natürlich sehr verändert, aber die Gesellschaft hat sich auch sehr verändert. Vieles, wofür wir früher gestritten haben, sind heute völlige Selbstverständlichkeiten. Anderes ist noch nicht erreicht und muss dann auch anders, als wir das damals versucht haben, durchgesetzt werden. Und von daher sage ich ja gut, die Grünen sind mit der Zeit gegangen. Die Grünen sind eine ökologische Partei, sind eine Partei, die Liberalität in den Vordergrund stellt. Und zum Beispiel das Thema Flüchtlinge hat sich bei der Gründung der Grünen noch gar nicht gestellt. Das Menschenrechtsthema ist sehr weit in den Vordergrund gerückt. Das finde ich alles gut. Dass die Grünen personell in unterschiedlichen Bereichen in den Ländern oft besser aufgestellt sind als im Bund. Das kann sich ja in der nächsten Wahlperiode ändern.
Die Grünen halten sich alle Koalitionsaussagen offen und das heißt, sie würden auch mit der Union koalieren. Und da ist ja nicht nur wie in Hessen zum Beispiel die CDU dabei, sondern auch immer die CSU aus Bayern in einer Koalition mit den Grünen. Können Sie sich das überhaupt realistisch vorstellen?
Das wurde ich vor der schwarz-grünen Koalition in Hessen auch immer gefragt. Denn in der hessischen CDU gab es oder gibt es durchaus Leute, die sind rechter als die rechtesten CSUler. Das ist so, dass man in Koalitionen nicht über Freundschaften regieren kann, sondern man muss sachliche Kompromisse finden. Die muss man festhalten und an denen muss man dann auch festhalten. Das ist in Hessen ja ganz gut gelungen. Und ich finde, ja, die Grünen müssen in die Regierung aus vor allem einem ganz bestimmten Punkt. Die Energiewende kriegt sonst niemand hin. Wir haben viel aus der Opposition geschafft. Es muss aber jetzt eine grüne Fraktion die Energiewende wirklich tragen und als Koalitionspartner, als Hauptprojekt umsetzen. Das ist dringend nötig. Auf der internationalen Ebene in Paris hat sich Deutschland dazu großem verpflichtet. Das ist nicht umsetzbar, wenn nicht jemand da wirklich reingeht und mit dem Gewicht des Koalitionspartners das auch umsetzt. Das ist ein Bereich, der ganz vorneweg meines Erachtens stehen muss. Es gibt einen anderen Bereich, die Integration der Flüchtlinge. Das will nun wieder Frau Merkel, viele in der CSU nicht. Die SPD ist an dem Punkt auch nicht gerade Protagonist. Das könnten wir mit der CDU und gerade mit der Wir schaffen das CDU machen. Und da gibt es immer bestimmte Elemente, die man in bestimmten Koalitionen besser durchsetzen kann als in anderen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass auch eine rot-grüne Koalition in Frankfurt dann irgendwann an ihr Ende kam, ihr Potenzial erschöpft hat und dann eine schwarz-grüne Koalition mehr Kreativität entwickelt hat, ganz offensichtlich in der Zeit von Petra Roth. Dass man dann auch Sachen hat, die man nicht so schön findet, da muss man abwägen. Das sind schwierige Prozesse. Das gilt aber auch, wenn man mit der SPD regiert. Das ist nicht immer ein Vergnügen. Also ich weiß, wovon ich rede. Und von daher ist es im Augenblick völlig richtig, dass die Grünen sagen, diese Dinge wollen wir umsetzen. Dieses wollen wir machen. Und deshalb auch mein letzter Antrag zum Institut für humanitäre Hilfe. Wir können nicht Milliarden ausgeben, ohne das nicht theoretisch und auch institutionell zu untermauern. Humanitäre Hilfe. Und von daher glaube ich, die Grünen sind gut vorbereitet zum Regieren. Sie sollten dann aber auch mal regieren.
Sagt Tom Königs, Bundestagsabgeordneter von den Grünen, aber nur noch bis September. Das war HR Info, das Interview mit Andreas Reuter. Mehr Infos und den Podcast zum Nachhören der Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.